Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio und zwar beim Aktiv Radio Gespräch oder Interview. Je nachdem, wie das halt läuft, gibt es ein bisschen mehr Fragen oder ein bisschen weniger Fragen. Man streitet ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Es sind ein bisschen mehr Informationen drin oder ein bisschen weniger. Und heute wollen wir ja, ein bisschen streiten, wird wahrscheinlich schon ein bisschen passieren, kann ich mir vorstellen. Wir werden aber ganz viele Informationen sammeln, weil es geht um ein Thema, das vielen weit weg ist und fremd ist. Aber trotzdem, wir stellen keinen Fernseher an, wir stellen kein Radio an, wir stellen keine Zeitung lesen, wo man nicht von diesem Thema direkt oder indirekt berührt ist. Es geht um die Schweizer Armee. Und wer wäre besser als der Ausbildungschef von der Schweizer Armee, der für die gesamte Ausbildung zuständig ist, am Mikrofon dürfen zu haben? Und aus diesem Grund begrüße ich ganz, ganz recht herzlich den Herrn Korpskommandant Hans-Peter Walser bei uns am Mikrofon.
Grüezi miteinander.
Wie spricht man Sie eigentlich an? Herr Korpskommandant, Herr Walser, was ist die richtige Ansprache?
Im Militär werde ich als Herr Korpskommandant angesprochen und sonst selbstverständlich wie die Bürger und Bürgerin als Herr Walser oder mit dem Vornamen.
Man kann sagen, Sie sind das absolute Nummer 2 von der Schweizer Armee. Sie sind direkt am Herrn Süssli, am Chef der Armee unterstellt. Wenn er in die Ferien geht oder wenn irgendetwas wäre mit ihm, dann sind Sie sofort das Nummer 1. Und wie fühlt man sich da so, wenn man zuständig ist für einen Frieden oder für halt vielleicht, wenn mal Unfrieden ist, für eine Reaktion können zu machen in diesem Land?
Das ist eine riesige Verantwortung, die man hier auf den Schultern trägt. Und deren bin ich mir jeden Tag bewusst. Ich habe einen wunderbaren Auftrag. Ich darf Sicherheit produzieren. Und das ist wahrscheinlich das grösste Gut, das die Menschheit oder wir in der Schweiz müssen haben, dass alles funktioniert.
Funktioniert alles?
Bei uns in der Schweiz funktioniert sehr vieles. Ich glaube, wir leben immer noch, wenn man ein bisschen vergleicht und links und rechts oder Nord und Süd vergleicht, im Paradies. Man nimmt es nicht einfach immer wahr.
Wenn wir wüssten, was Sie alles wissen, würden wir dann mit Bauchweh am Morgen aufstehen?
Mit Bauchweh vielleicht nicht, aber wir würden uns noch bewusster, was Sicherheit heisst und was Sicherheit bedeutet und wie filigran Sicherheit plötzlich werden kann. Und dass es sich lohnt, jeden Tag für die Sicherheit einzustehen und wir dieser Sicherheit, die wir haben, auch sorgen müssen, die sieht nicht von allein.
Das ist eine sehr politische Antwort, aber meine Frage ist sehr konkret. Oder? Gibt es irgendetwas, oder gibt es viel sogar, wo in der Armeespitze diskutiert wird, wo halt jeden Tag als Nachrichten bei der Armeespitze ankommt, wo wir Bürger eigentlich absolut keine Ahnung davon haben. Aber wenn wir es wüssten, wäre das nur sehr schwer zu verdauen.
Ja, ich glaube, die Tendenz, die wir feststellen, international, ist, dass unsere regelbasierte Sicherheits- und Weltordnung von verschiedenen Staaten mindestens in Frage gestellt wird. Und unsere westlichen Werte, die diese regelbasierte Ordnung stützen, nicht von allen akzeptiert werden oder nicht mehr akzeptiert werden. Vor allem auch von autokratischen Regimen, die auch Teil haben an diesem Machtgefüge und sich die Welt in eine richtig multipolare Welt wird können entwickeln.
Es passieren ja Sachen, Kriegsherden, aktuell, wo man eigentlich nicht so richtig versteht, warum haben die überhaupt Krieg? Also gehen wir jetzt mal auf Russland ein. Russland, wo als Aggressor unterwegs ist. Und dann hat man gedacht, der Westen wird auch Einhalt gebieten. Nach ein paar Wochen ist das Zeug erledigt. Mit ein bisschen Landabtausch und vielleicht auch nicht. Aber es ist jetzt mehrere Jahre, wo die Konfliktsituation aufrechterhält. Ist eigentlich der Westen oder auch der Osten unfähig geworden, mit Aggressoren zu reden und die zu unterbinden? Oder hat man sogar ein Interesse, dass es zwischendurch irgendeinen Krieg gibt?
Oder Aggressoren lassen nicht mit sich reden, sondern haben klare Ziele und Absichten. Das muss man natürlich auch ins Feld führen. Und wenn man jetzt den Krieg in Ukraine, den Aggressionskrieg von den Russen anschaut, dann hat ja der Putin schon lange angekündigt, dass ihm sein Einflussbereich ihm um das geht und er den zurück will. Also das hat er schon im 2021 entsprechend in Rede gesagt, dass eigentlich die Ukraine und Belarus zum Einflussbereich von Russland gehört. Und das setzt er jetzt die Tat um.
Warum hat man 2014, als die ganze Krim-Geschichte abgelaufen ist, im Westen eigentlich zugeschaut und hat das geschehen und hat die Landgewinne akzeptiert und damit eigentlich den Russen wie ein Zückerli gegeben und gesagt, okay, aber wenn ihr dann Ruhe gebt, dann ist das in der Ordnung. Hat man eigentlich den Fehler sehr früh gemacht und bedeutet das eigentlich beim Militär, dass Fehler, die ich heute mache, sich allenfalls in 10 Jahren oder 20 Jahren auswirken?
2014 ist meine persönliche Meinung eine Fehlschätzung war, ja, dass man dort nicht reagiert hat. Wir haben ja im sicherheitspolitischen Bericht 16 hat der Bundesrat geschrieben, dass wir 10 Jahre Vorwarnzeit haben. Und eigentlich hätte die Vorwarnzeit 2014 auch müssen laufen. Man hätte dann müssen reagieren und erkennen, dass es offenbar wieder Nationen hat, die auch mit militärischer Macht ihre Macht entsprechend ausüben wollen. Und hätte dort müssen anfangen, unsere Armee wieder verteidigungsfähig machen.
Jetzt sind wir ja schon sehr weit gegumpelt, also man kommt jetzt schon zum Wunsch von der Armee, dass man die Armee auch wieder ausbaut und wieder so macht, dass sie auch kampffähig wäre im schlimmsten Fall, was sie ja am China nach ihnen heute nicht ist. Aber die Frage ist eigentlich eine andere bisschen. Also wenn ich ja eine Vorlaufzeit habe und ich sage, ich will ja keinen bewaffneten Konflikt, ich will das gar nicht. Und gehen wir jetzt zum Putin, aus der Sicht von Putin beispielsweise, er sagt x-mal, kommt man mit dieser NATO nicht zu nahe? Ist dann die Pflicht an und für sich, auch von der westlichen Armee, das sich zu überlegen und zu sagen, haben wir dort tatsächlich einen Fehler gemacht? Sind wir ihm zu nahe gekommen? Gibt es eine Diskussionsebene, wo man das kann lösen kann? Und kann man einen bewaffneten Konflikt verhindern? Und da denke ich mir, das ist halt nicht nur die Politik, sondern auch die Armee selber. Die Armee muss ja das einschätzen und sagen, wie gefährlich ist das etwa? Und die Armee muss ja als Berater wieder sein von der Politik und sagen, könnt mit dem diskutieren. Wir wären eigentlich bereit, diesen Einflussbereich vielleicht ein bisschen zurückzunehmen. Also wie stark ist die Zusammenarbeit Armee, Politik, lässt die Politik auf die Armee und tut man so früh Warnsignal eigentlich korrekt entgegen?
Ich will zuerst noch auf eine Aussage eingehen, die Sie gesagt haben. Es ist nicht der Wunsch der Armee, wieder verteidigungsfähig zu werden, sondern es ist unser verfassungsmässiger Auftrag. Das ist einer der drei Aufträge, die in der Verfassung ist, dass wir auch verteidigungsfähig sind, unser Land und unsere Bevölkerung können verteidigen. Jetzt ist das so, die Länder, die unterdessen zur NATO gekommen sind, das sind alles Volksentscheide gewesen. Also die haben offenbar eine andere Bedrohungswahrnehmung gehabt, haben sich bedroht gefühlt und haben gesagt, wir wollen eine Sicherheitsgarantie. Und die Sicherheitsgarantie ist die NATO. Und deshalb sind verschiedene Staaten über die letzten Jahrzehnte oder die letzten Jahre jetzt in die NATO eingetreten.
Reden wir von, glaube ich, Schweden, Finnland,
aber auch alle ehemaligen Satellitenstaaten von der ehemaligen Sowjetunion. Die sind ja über die Zeit jetzt auch in die NATO gekommen und sind NATO-Mitglieder. Und genau gleich ist es mit der Ukraine. Die Ukraine hat sich bedroht gefühlt, hat einen unabhängigen Weg wollen gehen und hat gesagt, wir wollen uns am Westen annähern. Sei es Europa, sei es einem Sicherheitsbündnis und ist auf diesem Weg eigentlich gewesen. Und das ist von der Bevölkerung ausgekommen. Es ist ja nicht so, dass der Westen sagt, jetzt erobern wir die Staaten und dann kommen sie zur NATO, sondern das ist aus dem Sicherheitsbedürfnis von dieser Bevölkerung gekommen.
Kommt ein Krieg von einer Bevölkerung oder kommt ein Krieg von einer Elite? Oder? Wenn ich jetzt nach Russland würde gehen, ich weiß es nicht, ich bin noch nie dort gewesen. Das stimmt nicht einmal, ich habe sogar mal dürfen Moskau besuchen. Ganz kurz, würde man die Leute fragen und sagen, willst du einen Krieg haben? Ich könnte mir jetzt vorstellen, der will das nicht. Wenn man irgendwie in einen afrikanischen Staat geht, wo seit Zehnten von Jahren immer wieder in einem Bürgerkrieg steht und fragt, willst du das haben? Würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Ich kann mir vorstellen, wenn wir nach Israel gehen und sagen, wenn ihr einen Krieg haben, sagen die, nein. Und wenn wir ins Westjordanland gehen und sagen, wenn ihr einen Krieg, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nein. Haben wir eigentlich ein Elitenproblem? Also, dass im Prinzip irgendwelche Eliten etwas anstocheln, was eigentlich gar nicht dürfte sein und was sagen, der Volk eigentlich gar nicht will.
Ich glaube, so verallgemeinern kann man es nicht, sondern da hat jeder Krieg und jeder Konfliktherd hat seine eigenen Ursachen. Und sehr oft ist es so in der Geschichte verwurzelt. Grenzbereinigungen, die nie korrigiert worden sind, oder Völker, die man getrennt hat oder umgesiedelt hat. Entsprechend kann das unterschiedlichste Ursachen und Gründe haben. Ich würde es zu einfach sehen, wenn man jetzt darauf sagt, das ist ein Problem oder eine Geschichte der Eliten.
Haben wir eigentlich mehr Krieg auf dieser Welt, als wir in den letzten Zeiten hatten? Oder ist das eigentlich eine Normalität? Also, ich kann mich an Irak erinnern, ich kann mich an Iran erinnern, wo mit den Amerikanern Scharmützel geliefert hat. Ich kann mich an Libyen erinnern, wo man Gaddafi hat probiert loszuwerden. Syrien, wo plötzlich Deutsche und Türken und alle dort innen irgendwie dahinter sind. Also es ist schon unglaublich, was eigentlich passiert permanent.
Es hat natürlich auch dazu oder damit zu tun, wie die Information fließt. Also je mehr wir informieren, je schneller und je tagesaktueller oder fast je zeitverzugslos die Information kommt, je mehr man das auch wahr, dann nimmt man es auch mehr wahr, wenn es näher ist. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ja, es hat mehr Konflikte und mehr Krieg auf dieser Erde. Die Erde als Ganzes ist unsicherer geworden in diesem Bereich. Ja.
Darf ich Sie ein paar private Sachen fragen? Sie haben eine Tochter und einen Sohn und beide haben Militärdienst gemacht. Ist das ein bisschen Zwang gewesen, was Sie ausgeübt haben? Gesagt, ich als Berufsoffizier möchte eigentlich, dass meine Kinder Militärdienst machen, oder ist das eine komplett natürliche Sache gewesen?
Die Tochter hat seit 15 hat sie gesagt, sie will einmal Militärdienst leisten. Sie ist auch immer mitgekommen, sie hat sehr gut Fußball gespielt. Und wenn sie können wählen konnte, Fußballmatch oder irgendeinen Besuchstag, ist sie am Besuchstag mitgekommen. Beim Sohn war es ein bisschen umgekehrt. Er ist dieser Sache eher kritischer gegenübergestanden. Und ich habe einfach gesagt, ihr macht etwas für das Land. Ihr bringt einen Beitrag zurück, ihr profitiert, ihr lebt in einem schönen Land und ihr müsst irgendetwas leisten. In welcher Form ist euch überlassen. Aber es wird etwas gemacht.
Aber ist das eine Diskussion gewesen, wo sie gesagt hat, nein, Papi, eigentlich will ich das nicht. Ich würde jetzt gerne Zivildienst machen und eigentlich, du hast so viel Armee gemacht, für uns alle zusammen, es reicht jetzt.
Bei der Tochter nie. Sie hat gesagt, sie will Militärdienst leisten. Der Sohn hat sich mal noch überlegt, ja, ob er einen anderen Weg soll gehen. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, los, du hast eigentlich keinen Gewissenskonflikt, wenn ich schaue, was du in der Freizeit so machst. Also erwarte ich, wenn du gesund bist, dass du mindestens den Grundbeitrag leistest. Wenn du dich für einen anderen Weg entscheidest, dann akzeptiere ich das, aber es wird etwas gemacht. Also es wird nicht sich gedruckt.
Sie hätten aber auch nicht reagiert, wenn er sich entschieden hätte, Zivildienst zu machen, beispielsweise.
Also persönlich wäre ich enttäuscht gewesen, aber ich hätte es akzeptiert. Das ist sein Weg. Aber er hat auch als Zivildienstleistender hoffentlich dann irgendwo in einer Altersvorsorge oder im Spital einen Beitrag geleistet für das Land.
Wie gross ist die Problematik für Sie als Ausbildungschef von der Schweizer Armee, dass mehr oder weniger die Pflicht verweichelt worden ist, dass man kann sagen kann, ich will lieber Zivildienst machen, ich muss nicht mehr zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater gehen und mich abklären, sondern ich kann das einfach sagen, ich will das und dann wird das respektiert. Wie gross ist das Problem?
Es ist eine Herausforderung, weil im Gesetz ist immer noch Militärdienstpflicht, zum Glück. Jetzt kann man den anderen Weg gehen. Wenn ich mit jungen Schweizer Bürgern rede, dann ist für die eine Wahlfreiheit. Die gehen davon aus, man kann wählen. Also die ist gar nicht mehr so bewusst, die Militärdienstpflicht. Unser System basiert aber, dass die jungen Männer und möglichst viele junge Frauen auf freiwilliger Basis Dienst leisten und eben der Bürger und die Bürgerin die Sicherheit von dem Land selber in die Hand nimmt. Das ist ganz entscheidend. Das ist eine andere Qualität von Sicherheit, als wenn man irgendwo eine Berufsarmee hätte, wo man gegen ein Geld Sicherheit produziert.
Das Gefühl Sicherheit und etwas wollen machen dafür, wie breit ist das eigentlich? Also überlege mir, ich werde beispielsweise Vater, ich bekomme ein Baby über und dann habe ich ja ein Gefühl mit einer sehr, sehr grossen Verantwortung, dass es dem Kind gut geht, dass es nicht umfällt, dass es nicht sich verletzt und so weiter und so fort. Aber wenn ich an die Armee denke, oder, dann habe ich nie das gleiche Gefühl. Ich habe nie das Sagen, ich muss, wenn ich für mein Baby, für mein eigenes Kind muss sorgen, muss ich auch für das Land sorgen. Was macht ihr da als Ausbildung und auch als Ausbildungschef, dass das Bewusstsein, dass man für das Land etwas muss tun, was macht ihr dazu?
Jetzt sind wir bei den Werten. Es geht schlussendlich um Wert und Solidarität. Und ich glaube, unser Land hat eine Erfolgsstory insbesondere mit Wert, aber eben auch mit Solidarität, dass man füreinander einsteht, der Stärker von der Schwächer und so weiter und so fort. Und das müssen wir weiter pflegen. Und das müssen wir weiter pflegen. Und mit dem Sicherheitsbeitrag stand ich ein für alle anderen. Ich als Mann oder möglichst viele Frauen freiwilliger Basis, die in der Lage sind, den Dienst zu leisten, dass die einstehen für die anderen, wenn es mal darauf ankommt. Das fängt bei der Katastrophenhilfe an, das geht über Schutzaufgaben und im schlimmsten Fall eben auch in die Verteidigung. Und das Beste ist ja, wenn wir so stark sind, dass es gar nicht zu dem kommt, dass wir gar nicht das Land verteidigen müssen, weil es sich für niemanden lohnt, das Land schlussendlich in irgendeiner Form anzugreifen.
Wie schätzt man die aktuelle Lage ein? Ist die Schweiz bedroht?
Also in zwei Wirkungsräumen sind wir bedroht, selbstverständlich im Cyberbereich. Das findet heute tagtäglich statt. Und ich behaupte auch im Informationsbereich. Informationsoperationen, die laufen heute auch.
Man hat ja jetzt mit der Aggression von Russland entdeckt oder wieder entdeckt, dass halt der Panzer immer noch vorhanden ist. Das heisst, die physikalische Waffe hat immer noch einen gewissen Einfluss. Man hat die Armee immer mehr eben auf Cyberaspekt reduzieren wollen. Man hat gesagt, ja, im schlimmsten Fall können wir noch eine Drohne nehmen, die man dann steuert aus einem Computerzentrum und fliegt mit der. Und damit hat es sich, aber wir müssen eigentlich kein Personal mehr haben, das physikalisch an die Front geht. Und das stimmt jetzt definitiv nicht mehr.
Nein, da sind wir selbst im Umfeld von Europa wieder eines Besseren belehrt worden. Der Krieg findet nach wie vor in allen, wie wir sagen, Wirkungsräumen statt. Also am Boden, in der Luft, im Weltraum, im elektromagnetischen Raum, im Cyberraum und im maritimen Raum und im Informationsraum.
Das bedeutet, dass auch Sie als Ausbildungschef völlig wieder neue Aufgaben bekommen haben. Aufgaben, die Sie früher hatten, die man vielleicht aus dem Zeitgeist heraus ein bisschen vernachlässigt. Man hat gesagt, wir gehen näher an die Digitalisiererei her. Dort sind wir echt gefährdet, weil es kann sein, dass der Iran plötzlich irgendetwas hackt bei uns. Also das müssen wir schauen, wie wir das korrigieren können. Und jetzt müssen Sie wieder eine Rolle rückwärts machen und sagen, nein, wir brauchen die Panzer, wir brauchen die Artillerie, wir brauchen die Infanterie. Und zwar immer noch in einem klassischen Sinn. Es braucht Leute, die den Panzer fahren, es braucht Menschen, die das Gewehr vornehmen. Hat sich dann in den letzten paar Jahren Ihre Ausbildungsfunktion etwas geändert?
Es sind neue Wirkungsräume dazugekommen, ja. Der Entscheid ist immer schon in der Vergangenheit und vermutlich auch in der Zukunft wird der am Boden mit Unterstützung von allen anderen Wirkungsräumen erzielt. Und wir haben uns seit Armee 21, 2003, fokussiert auf Helfen und Schützen und haben nur noch mit einem kleinen Teil von der Armee den Verteidigungskampf als Kompetenzerhalt betrieben. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir mit der ganzen Armee wieder in der ganzen Breite und in der ganzen Tiefe verteidigungsfähig werden, plus eben alle anderen Wirkungsräume dazunehmen, vor allem eben auch den Cyberraum. Weil heute hat der Erfolg im Kampf, wer zuerst das Ziel sieht, das Ziel richtig einschätzen kann, nachher mit der Führung das richtige Wirkmittel aktivieren kann und noch ein Wirkmittel hat, das möglichst schnell auf das Ziel wirken kann. Das ist eine sogenannte Sensor-Nachrichten-Führungs-Wirkungsverbund. Wer der am schnellsten durchlaufen kann, hat Erfolg. Und zwingend muss man den schützen, das Gegenseite, weil das ist ein digitalisierter Loop, nicht den Loop kann stören. Oder man muss in der Lage sein, der Gegenseite den Loop zu stören. Dann wird die Gegenseite auch langsamer. Also kommt zum Herkömmlichen kommen die neuen Wirkungsräume, wie beispielsweise der Cyberraum, eben noch dazu. Und das macht es komplex.
Ist das Verständnis in der Schweizer Armee für Cyberproblematik genug gross? Das bewegt sich ja mega schnell. Also die Digitalisierung geht schnell vorwärts. Junge Leute müssen immer dazu lernen. Also die kommen aus einer Informatiklehre oder die kommen von der ETH als Informatiker raus. Und 3 Jahre später müssen sie sagen, es hat sich alles mal einmal gedreht, es ist alles neu. Ich muss wieder dazu lernen. Ist die Armee überhaupt noch die richtige Position, um die Schweiz in diesem Cyberwar zu verteidigen?
Da haben wir natürlich eine hervorragende Ausgangslage. Einerseits haben wir ja jetzt auf den 1.1.24 das neue Kommando Cyber gebildet. Ein Kommando, das sich eben genau um die Cybersicherheit der Armeesysteme kümmert. Und dann haben wir den riesen Vorteil, dass wir eine Milizarmee sind. Also in diesem Cyberkommando leisten grossmehrheitlich Milizsoldaten, Milizkaderdienste, die aus der zivilen IT-Cyberwelt kommen und so das Know-how in die Armee bringen, in der Armee eine Plattform findet, wo sich alle die verschiedenen Spezialisten auch austauschen können, wo man wahrscheinlich im Zivilen weniger kann. Und dann entsprechend auch wieder Know-how zurück in die Wirtschaft bringen.
Funktioniert das tatsächlich so super? Ich selber bin auch in der IT tätig und sehe sehr viele Animositäten. Also wenn man als Externer in eine Firma reinkommt und gewisse Grundlagen muss vielleicht in Frage stellen von dieser Firma, dann hat man die gesamte IT-Abteilung gegen sich und sagt, was will jetzt der Schnösel da von extern mir etwas erzählen? Oder? Wie gross ist die Problematik? Also ihr habt ja Berufsoffiziere in allen Bereichen, die fix bei der Armee arbeiten und dann habt ihr Externe, die hier reinkommen mit irgendwelchen vielleicht neuen Gedanken. Wie gross ist die Problematik, dass sich die nicht mögen schmücken gegenseitig?
Also wenn es Menschen hat, dann ist die Gefahr immer ein bisschen da. Aber ich glaube, das haben wir überwunden, weil es geht am Schluss um den Einsatz und es geht am Schluss um die Sicherheit. Und das steht über allem und da findet man sich. Dass im Einzelfall vielleicht der eine oder der andere auch eine Auseinandersetzung hat, das ist menschlich, das wird auch bei uns so sein und ist auch bei uns so. Aber grundsätzlich, glaube ich, funktioniert das hervorragend. Genau wegen dem Milizsystem.
Hans-Peter Walser, Ausbildungschef der Schweizer Armee, bei mir am Mikrofon im Rang eines Korpskommandanten. Was ist ein Korpskommandant?
Das ist eigentlich nur ein militärischer Rang, wo zeigt, welche Verantwortung dass man trägt. Und ich darf die Verantwortung über das Ausbildungskommando tragen. Ich habe 10 direkt Unterstellte und etwa 2.500 Mitarbeitende über die ganze Schweiz verteilt und darf sicherstellen, dass die Grundausbildung in dieser Milizarmee funktioniert.
Sie haben 3 Sterne auf den Achseln drauf und ich glaube, es hoffen alle, dass er nie ein 4. Stern dazukommt.
Ja, zwingend. Also, ja nicht. Weil wenn wir einen General haben, dann hat die Bundesversammlung den gewählt und wir haben eine außerordentliche Lage, im schlimmsten Fall einen Krieg.
Wenn irgendwie mal die Armee wirklich in Einsatz müsste kommen, also jetzt nicht geplant, dass sie dann ein WEF nach Davos müssen oder tatsächlich, sagen wir jetzt, Minderheit geplant im Sinne von Wasser, das noch immer austreten ist, dass man muss helfen muss. Das ist alles eine Katastrophe. Also das WEF nicht, aber das andere selbstverständlich, die Umweltproblematik. Aber es hat mit einer gewissen Planung etwas zu tun. Wer müsste eigentlich sagen, Schweizer Armee, aufstehen, wir tun mit einem Panzer den ersten Schuss in eine Richtung ablassen. Wer ist da verantwortlich für das?
Politik.
Das heisst,
Bundesversammlung. Die Bundesversammlung müsste das entsprechend erklären.
Also die Bundesversammlung müsste der Armee sagen, ihr seid jetzt effektiv aktiv im Dienst.
Genau, wir kommen von der Politik einen Auftrag über. Und man kommt von der Politik den gewählten General über. Und dann müssten wir den Auftrag wahrnehmen können.
Braucht es zwingend einen General, damit der erste Schuss dürfte abgeführt werden?
Das sind Fragen, die kann man wahrscheinlich nur aus der Lage heraus diskutieren. Wie viel Zeit hat man, wie hat sich das entwickelt? Aber grundsätzlich sieht das unser Regelwerk so vor.
Ist die Schweizer Armee in den letzten 10 Jahren irgendwann auf der Knöpfe gestanden, dass sie hat müssen jemanden einberufen musste?
Also für Verteidigung zum Glück nicht, aber selbstverständlich. Wir haben mobilisiert in der Covid-Zeit, haben wir eine Mobilmachung gemacht von Sanität- und Spitalformationen, aber auch von Infanterieformationen, wo es den Zoll- und Grenzschutz unterstützt haben, respektive das zivile Gesundheitswesen. Da hat man mobilisiert, ja, mit unseren Mitteln über das App aufs Handy, dann und dann einrücken, dort und dort.
Die Armee kommt dann zum Zug, wenn die zivilen Behörden überfordert sind. Und zwar nicht geistig überfordert, sondern eigentlich mengenmässig überfordert. Also sie müssen Grenzen zumachen oder irgend so etwas. Und wie funktioniert denn das? Also wie wird denn einberufen? Ist das auch die Politik, die das sagt? Jetzt ist die Grenze überschritten von den Behörden. Die können das nicht mehr leisten. Jetzt muss die Armee go unterstützen. Wer sagt das?
Also es hängt davon ab, wie viel das aufgeboten werden müsste. Grundsätzlich ist es das Parlament. Jetzt kann es aber sein, dass das Parlament natürlich nicht permanent tagt, also kann man das auch nachträglich entsprechend genehmigen lassen und der Bundesrat entscheidet nachher in eigener Kompetenz, damit man zeitlich rechtzeitig die Unterstützung, die Subsidiarität kann wahrnehmen.
Machen wir den Sprung in die Ausbildung. Sie selber haben auch eine Ausbildung gemacht, Sie haben Jus studiert, Sie sind ein Rechtsgelehrter von der Universität Bern, sind dann zum Bund gegangen und sehr schnell sind Sie Berufsoffizier geworden. es sind ja nicht viele junge Leute, die heute würden sagen, ich gehe jetzt Jus studieren und dann gehe ich zum Bund und dann werde ich Berufsmilitär. Das ist ja sehr, 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 sehr selten vermutlich. Was ist in Ihnen gewachsen, daheim damals, wo Sie aufgewachsen sind? Man hört es um Dialekt, das muss neu mit der Ostschweiz sein. Was ist da passiert in diesem jungen Mann, diesem jungen Walsermann, dass er gesagt hat, ich will eigentlich meinen Beruf der Armee geben?
Der erste Gedanke ist in der Offizierschule gekommen, dass das einmal ein möglicher Beruf sein könnte, weil Sicherheit produzieren, das hat mir Sinn gegeben. Und auf der anderen Seite arbeite ich gerne mit jungen Leuten zusammen. Und ich habe mir dann gesagt, ich mache das Studium fertig und ich gehe noch die Berufserfahrung sammeln, dass ich gefestigt bin, wenn ich dann in den Monopolberuf eintrete. Und bin dann mit 30 Berufsmilitär geworden und habe es bis zum heutigen Tag nicht bereut. Ich kann immer wieder mit ganz interessanten jungen Menschen zusammenarbeiten. Ich werde immer wieder gefordert, jetzt im Moment ein bisschen weniger die Sinnhaftigkeit von dieser Armee zu vermitteln. Und habe einfach tolle Mitarbeiter, die über die ganze Schweiz verteilt. Und das ist ein Privileg.
Wenn jemand Berufsoffizier werden will, muss er zwangsläufig vorher eine Militärkarriere gemacht haben im Zivilbereich, damit er Berufsoffizier werden kann? Oder gibt es Leute, die effektiv Quereinsteiger sind, nur Soldaten gewesen sind und dann irgendwie noch weitermachen?
Also grundsätzlich ist es so, dass man muss eine Offizierschule gemacht haben, man muss Oberleutnant sein und einen Vorschlag haben für einen Hauptmann. Das ist heute so, wenn man Berufsoffizier werden will. Oder höheren Unteroffizier für Berufsunteroffiziersschule in Herisau. Selbstverständlich haben wir auch Quereinsteiger, das heisst, solche, die vielleicht Soldaten sind, aber dann in der Militärverwaltung oder auch im Militär arbeiten, aber dann nicht als Berufsmilitär, sondern als Zivilangestellte.
Also Kasernenangestellten oder so?
Nein, natürlich auch im Kommando Operationen, auch bei mir. Ich habe ein Drittel Zivilangestellte und zwei Drittel Berufsmilitär. Also wir haben ganz interessante Berufe in der Armee, in der Militärverwaltung, aber auch in der entsprechend Führung von der Milizarmee.
Also mit dem Korpskommandant Hans-Peter Walser habe ich ja eigentlich das Nummer 1 von der Armee und nicht das Nummer 2. Also eigentlich, rein wenn wir das Organigramm anschauen, haben wir Herrn Süssli als Chef und Sie sind sein Stellvertreter. Aber als Ausbildungschef sind Sie ja eigentlich derjenige, der das leistet, was den ganzen Tag in der Schweiz im Sinn von der Armee passiert. Wir sind ja nicht operativ oder sehr wenig operativ. Es sind WKs, die einen gewissen operativen Anteil haben. Sie haben es jetzt angesprochen vorher, das WEF hat irgendeinen operativen Bestandteil. Aber der ganz grosse Teil, über das, was wir eigentlich primär immer diskutieren, das ist die permanente, ongoing Ausbildung. Sei das von jungen Leuten, die in die Rekrutenschule einrücken, oder sei das von Milizler, die in WK gehen, oder sind das irgendwelche Berufsleute, die weitergebildet werden müssen. Und das ist alles bei Ihnen. Also eigentlich können wir sagen, ob die Armee gut ist oder nicht gut ist, das steht und fällt beim Hans-Peter Walser.
Mindestens was die Ausbildung betrifft. Eine Armee ist ja nicht nur Ausbildung, sondern braucht auch entsprechend das Material und die Ausrüstung. Auf das können wir vielleicht dann auch noch sprechen. Aber die Ausbildung, ja, wir haben ein sehr ausgeklügeltes Ausbildungssystem. Wir fangen eigentlich zweimal im Jahr bei Null an. Jeweils im Januar mit der Winterrekrutenschule und dann im Sommer fangen wir wieder bei Null an mit der Sommerrekrutenschule. Und auch die entsprechenden Rekrutenschulen kommen die Unteroffizierschulen, es kommen die Offizierschulen, es kommen die höheren Unteroffizierslehrgänge und es kommt das Abverdienen von all diesen verschiedenen Geräten. Und dann noch in Luzern und Kriens die höhere Kaderausbildung, wo wir dann noch Kader für die Stabsfunktionen oder Kommandanten entsprechend Ausbildung. Also es ist ein permanenter Betrieb, der in der Basis zweimal im Jahr bei Null anfängt.
Das sind ja immer etwa 12'000, glaube ich, die einrücken.
Es ist sehr unterschiedlich. Das ist eine meiner Herausforderungen. Wir haben viel mehr, die im Winter kommen wollen. Es sind etwa 60% zunehmend, die im Winter kommen wollen. Und 40% abnehmend, die im Sommer kommen. Und ich habe die Infrastruktur für 50-50, ich habe das Berufspersonal für 50-50, ich habe das Material für 50-50. Und wir sind jetzt am Lösungen suchen, haben bereits jetzt eine kommuniziert, dass wir den Sommerstart attraktiver machen.
Wie viele Rekruten sind das? Aber stimmt, sind vielleicht etwa 24'000?
Ja, sind im Winter etwa 13'000 und im Sommer sind es zwischen 8'000 und 9'000.
Das ist ein rechter Betrieb, an dem für sich der am Laufen ist, oder? Also es sind eigentlich 10'000 bis 14'000 sind am Laufen,
Permanent, ja, genau. Jetzt sind sie in der 13. Woche im Moment.
Wenn ich verantwortlich wäre, schon nur für 10 bis 14'000 Mitarbeiter, dann wäre ich schon ein rechter Laden.
Ja, es ist eine Riesenverantwortung, die ich darf tragen. Aber ich trage ja die zum Glück nicht allein, sondern mit, wie ich es schon gesagt habe, mit hervorragenden, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wie viele Mitarbeiter, wenn Sie jetzt die Rekruten wegnehmen, alle zusammen, also die, sagen wir, 20.000, 25.000 wegnehmen, wie viele Leute haben Sie denn bei Ihnen?
Ich habe etwa 2.500 Mitarbeitende. Zwei Drittel sind uniformiert, also Berufsmilitär, und ein Drittel sind Zivilangestellte.
Die jungen Leute, die kommen, haben ja immer wie mehr auch einen migrativen Hintergrund irgendwie. Kommen von einem, sind vielleicht die dritte oder vierte Generation sogar in der Schweiz, sind vollständige Schweizer geworden. Ist das noch eine Diskussion, Migration in der Armee?
Nein, bei uns ist eine Grundvoraussetzung Schweizer oder Schweizerin zu sein und den Beitrag für die Sicherheit leisten. Und der Rest spielt keine Rolle.
Gibt's irgendwelche Animositäten zum Beispiel, dass irgendwie irgendwelche Gruppen, die dann halt gleich noch sagen, ja, mein Grossvater hat mit deinem Grossvater noch Krieg gehabt?
Nein, ich glaube, wir sind, das darf man sagen, und da bin ich auch stolz drauf, auch ein Stück weit eine Integrationsmaschine. Bei uns kommen nicht nur verschiedene Ethnien zusammen, sondern auch verschiedene sozioökonomische Kulturen oder Backgrounds. Also da kommt der Philosophiestudent mit dem Schreiner, der Ungelernte mit der Medizinstudentin zusammen, die sich sonst im Zivilen auf freiwilliger Basis vermutlich nie treffen würden. Und das macht eben auch einen Wert aus, dass man Sinnhaftigkeit und Kohäsion von dem Land, auch wenn es am Schluss 150'000 sind, einen Beitrag leisten
kann. Genau, Sie haben gerade die Grösse gesagt, eigentlich, von denen, die theoretisch der Armee angehören. Es sind, glaube ich, 147'000 aktuell. Und wenn man das vergleicht mit Deutschland, wo 180'000-190'000 hat, aber das Land ist fast 10-mal grösser als die Schweiz, dann müssen wir ja sagen, wir haben eine Riesenarmee.
Wir haben eine Armee, die das Land braucht. Wenn wir die Schweiz können verteidigen müssten, würden wir wahrscheinlich die eine oder die andere noch mehr brauchen. Aber wir haben natürlich den grossen Unterschied, wir haben kein stehendes Heer. Deutschland hat ein stehendes Heer. Also das sind Lohnempfänger, die permanent den Dienst leisten. Und bei uns mit einem riesen Vorteil, wenn es uns braucht, dann kommt die Bürgerbürgerin, und wenn es die Armee nicht braucht, dann verschwindet die Bürgerbürgerin wieder in der Wirtschaft oder irgendwo in der Bildung oder sonst an einem Ort. Also wir können mobilisieren, so viel wie wir brauchen, und wenn wir es nicht brauchen, dann sind sie nicht da.
Wie viele Leute könnte man wirklich, sagen wir es, innerhalb von einer Woche mobilisieren? Nehmen wir an, es gäbe einen Konflikt, es kommt ein Flugzeug von einem anderen Staat und lässt ein Bömbeli über Zürich runter. Wie viele Leute könnte man wie schnell mobilisieren?
Also wir haben ein Leistungsprofil, das vorgibt, dass wir 35'000 in 10 Tagen mobilisieren und ausrüsten können. Mobilisieren ist das eine, man muss es dann auch ausrüsten können und in Einsatz bringen. Also in 10 Tagen 35'000.
Und die 35'000, die sind ja wahrscheinlich irgendwie definiert. Das sind ja, sind das Panzerfahrer oder was sind das primär, die 35'000, die ihr gerade sofort holen könnt?
Also wir haben Formationen bezeichnet, wir nennen es Miliz mit hoher Bereitschaft. Das sind Formationen, wo das Material schon konfektioniert ist, wo man entsprechend rasch nicht nur mobilisieren, sondern eben auch ausrüsten kann. Und das sind ganze Bataillone von allen entsprechenden Truppengattungen.
Gehen wir nochmal zur Ausbildung zurück zu Ihrer Funktion. Ich habe das versucht im Internet anzuschauen. Sie sind verantwortlich für die personelle Ausbildung von der Armee, für das Kommando-Ausbildungszentrum. Sie sind Mitglied von der Armeeführung und dann haben Sie unter anderem ganz viele Lehrverbände. Das ist Infanterie, Panzer, Artillerie, Genie, Rettung. Also es hört fast nicht auf. Es hört fast nicht auf. Und ich habe das gelesen und habe nachher weggeschaut vom Computerbildschirm und gesagt, kann ich das jetzt nochmal aufzählen, für was eigentlich der Herr Walser alles verantwortlich ist? Und ich habe das nicht können. Meine Frage ist, kann man Ihre Funktion so einfach darstellen, dass ich das verstehe und dass, wenn ich in einer Woche jemandem sagen muss, wo der Herr Walser eigentlich überall tätig ist, dass ich das noch repetieren kann?
Ich kann es versuchen, ja. Wir haben, oder ich bin verantwortlich für Grundausbildung, das heisst für alle Schulen, Kurs und Lehrgänge. Und das haben wir so organisiert, dass man die Waffengattungen zusammengefasst hat. Also wir haben einen Lehrverband, der kümmert sich um alle Funktionen in der Infanterie. Wir haben einen Lehrverband, der kümmert sich um alle Funktionen bei den Panzer und bei der Artillerie. Wir haben den Lehrverband Genie Rettung ABC, also die ganze Genietruppe, Rettungstruppe und ABC-Truppe. Wir haben die Führungsunterstützung und wir haben die Logistik. Da finden die Grundausbildungen bis zum Offizier, also bis und mit Offizierschule statt. Und dann Kader, die weiter ausgebildet werden, also Kompaniekommandant, Bataillonskommandant oder ihren Stabsfunktion, das passiert in Luzern und in Kriens in der höheren Kaderausbildung, in der sogenannten HK. Dort ist auch die Ausbildung angesiedelt von den Berufsmilitär, und zwar die Militärakademie, wo die Berufsoffiziere ausgebildet werden, und die Berufsunteroffizierschule in Herisau, wo die Berufsunteroffiziere ausgebildet werden. Und dann habe ich noch das Ausbildungszentrum der Armee, die ganz grossen Waffenplätze, die mir gehören. Das ist einerseits Bühr und Wallenstadt Luziensteig, Wichle hinterher mit den grossen Schiessplätzen. Und dann habe ich noch das Personelle der Armee. Das ist die Organisationseinheit, die alle Milizangehörigen der Armee betreut. Also von der Rekrutierung bis zur Entlassung und alle Einteilungen und Umteilungen und alles, was es braucht, dass die Armee strukturiert und entsprechend bemannt befraut werden kann. Und ganz am Schluss habe ich noch die Fachstelle Frauen in der Armee und Diversity, die den Auftrag hat, den Frauenanteil zu fördern und sicherzustellen, dass wir im Rahmen der Diversität eine Armee sind, wo jeder und jede seinen Platz, ihren Platz hat, einen Beitrag für die Sicherheit des Landes zu leisten.
Gut, also ich könnte es gleich nicht wiederholen, muss ich sagen. Es ist immer noch ein bisschen zu kompliziert, aber man sieht, dass eigentlich die alltäglichen Tröte der Armee, das, was wir eigentlich sehen, also wenn wir sehen, Panzer umeinander fahren, dann ist das meistens sind die der Ausbildung. Oder? Wenn wir irgendeinen Einsatz sehen von einem Militärpolizist, der übt, dann ist der in der Ausbildung. Also eigentlich, das, was wir als Bürger mitbekommen, hat schon primär etwas mit Ausbildung zu tun.
Ja, also entweder ist er oder sie in einer Schule, Rekrutenschule, Offizierschule, oder leistet einen Wiederholungskurs. Das sind die zwei Sachen, die man sieht. Man kann es nicht unterscheiden meistens, außer man kennt die Defeli an den Fahrzeugen. Aber sonst sind das die zwei Möglichkeiten grundsätzlich.
Man kennt ja den Durchdiener, wo jemand, glaube ich, ein Jahr lang ins Militär geht und dann wird er entlassen nachher und dann ist fertig.
Nein, ist nicht ganz fertig. Nee, oh. Er bleibt noch in der Reserve eingeteilt.
Gut, aber er muss nicht mehr aktuell jedes Jahr Dienst leisten.
Nein, nur noch so obligatorisch schiessen.
Genau. Und wo ist denn der Anteil Ausbildung und wo ist der Teil Wiederholung denn an und für sich? Also wenn er jetzt ein Jahr bleibt, ist er dann permanent eigentlich in der Ausbildung? Oder ist das so eine Art Mischform?
Nein, die Durchdiener machen auch eine Rekrutenschule, 18 Wochen heute, und gehen dann in die sogenannte Verbandsausbildung 2 über, noch ab der 19. Woche. Und dann, wenn sie keine Einsätze haben, machen sie selbstverständlich die Ausbildung weiter oder stehen für die Einsätze bereit.
Aber wenn jetzt einer Durchdiener ist als Soldat, was ist er denn? Permanent in der Ausbildung? Oder wechselt er dann? Er geht weg von innen als Ausbildungschef und geht irgend in einen anderen Verband rein? Oder ist er eigentlich ein Jahr lang in ihrer Verantwortung?
Da haben wir eine Mischform. Das Gros bleibt in meiner Verantwortung. Die bleiben in den Lehrverbänden. Die wechseln dann meistens den Standort, gehen dann in eine Durchdiener-Kompanie. Und wir haben wenige Durchdiener, die dann in die WK Struktur übergehen, beispielsweise in der Logistikbrigade, die dann dort entsprechend Dienst leistet, die restlichen Tage.
Seit ganz vielen Jahren schafft die Armee, Frauen zu bekommen, die mitmachen in diversen Funktionen. Und man hat irgendwie, glaube ich, 1,9% oder wie viel Prozent von der Armee sind Damen?
Jetzt im Moment sind wir bei 1,5%.
1,5%?
Wir haben sie in den letzten Jahren verdoppelt.
Also gut, aber von nichts zu fast nichts. Das ist einfach zu verdoppeln, oder? Wenn ich eine Hand brauche, in einem zweiten, dann habe ich verdoppelt nachher. Wieso tut ihr euch da so schwer? Warum tut ihr den Zeitgeist nicht packen? Also, Frauen haben sich ihre Stellung mehrheitlich erkämpft. Würden vielleicht nicht alle sagen, dass das stimmt, aber jetzt aus meiner Sicht ist das so. Was ich auch gut finde, also der Beste soll gewinnen, egal was jetzt da für ein Geschlecht hat, eine Frau oder ein Mann. Warum hat die Armee das nicht hergebracht, dass, ich sage jetzt, 30% Frauen sind?
Solange es auf der freiwilligen Basis basiert wie heute, funktioniert es mehrheitlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Darum haben wir auch in jeder Schule einen grösseren Anteil. Also wir sind am Wachsen. Bescheiden, selbstverständlich, aber wir wachsen. Und wenn wir tatsächlich 50% oder 30% erreichen wollen, dann müssen wir es auch für die Frauen Militärdienstpflicht als obligatorisch
erklären. Und warum hat die Armee nicht mal eine Initiative ergriffen und gesagt, wir wollen jetzt Obligatorium für Frauen haben?
Die Armee ergreift keine politische Initiative, sondern das ist Sache von der Politik, zu entscheiden, wie man den Bestand von dieser Armee sicherstellt, ob Frauen auch militärdienstpflichtig werden, weil es ist ja dann nicht nur Militärdienstpflicht, sondern man muss dann Lösungen haben, wenn man doppelt so viel, irgendwo 70'000 pro Jahr. Die Armee kann nicht 70'000 pro Jahr ausbilden, Mann und Frau, sondern wir brauchen einen Anteil von dem. Was machen denn die anderen? Leisten die Zivilschutz, leisten die Zivildienst oder werden sie über eine Steuer an der Sicherheit beteiligt? Das sind Fragen, die man politisch im Gesamtrahmen in der Gesellschaft muss lösen.
Aber der Hans-Peter Walser ist ja auch ein politischer Mensch. Also er zieht mal die Uniform ab und dann geht er durch und abstimmen als Demokrat. Und dort dürfte er ja schlichtweg auch mal um sich äußern und sagen, es ist einfach nicht korrekt, dass man sagt, wir möchten gerne eine Einheit haben, Mann und Frau wird nicht mehr differenziert und die Frauen haben einfach das, nicht das Obligatorium.
Also als Militär möchte ich selbstverständlich möglichst viele Frauen in der Armee, weil gemischte Teams, das ist wie die Wirtschaft, das ist auch in der Armee so, gemischte Teams sind einfach besser. Und das spüren wir auch dort, wo wir einen höheren Frauenanteil haben, das schlägt sich auch auf die Leistung, das schlägt sich auf die Zusammenarbeit durch. Und ich persönlich hätte möglichst gerne einen grossen Frauenanteil in dieser Armee. Weil Sicherheit ist nicht nur eine männliche Angelegenheit oder Aufgabe, sondern wie wir unseren Werbeslogan auch sagen, Sicherheit ist auch weiblich.
Es geht ja nicht nur um weiblich, also wenn man auf die Webseite der Armee geht und bei ihnen drauf geht, bei der Ausbildung, dann findet man Diversity relativ schnell und relativ gross weit oben. Ist das nicht fast ein bisschen übertrieben? Ein bisschen, oder? Also Mann-Frau-Problematik, die verstehe ich ja. Und unter Diversity, was versteht man eigentlich dort darum? Also geht es um Leute, die nicht richtig wissen, was sie eigentlich sehen, Mann oder Frau? Oder fällt dort die Mann-Frau-Problematik auch unter Diversity?
Das ist sehr, sehr breit, die Diversity. Mir geht es darum, und wir haben in der Kommandoausbildung auch einen Ausbildungskompass für die nächsten Jahre erlassen. Und dort ist eine von den Maximen respektvoller Umgang. Und mir geht es darum, dass alle, die Dienst leisten, und Männer müssen ja Dienst leisten, Militärdienstpflicht, dass die in einem Umfeld ihren Einsatz erbringen, wo sie ohne psychischen Druck, ohne irgendwelche Nachteile den Dienst können erbringen können. Egal, was alles da könnte, störend ist. Entgegenstehen oder einwirken. Mir geht es nur um den respektvollen Umgang. Jeder und jede soll den Dienst können leisten in besten Voraussetzungen.
Wie würden Sie das Umgang übersetzen? Also wir brauchen immer, wenn wir etwas nicht so recht wissen, brauchen wir ein englisches Wort dazu, oder? Und Diversity ist ein englisches Wort. Was versteht man eigentlich darunter?
Ja, man kann es auch Deutsch sagen, man kann auch Diversität sagen. Die Diversität, die wir haben und die haben wir. Die soll können so gelebt werden, dass nicht zum Nachteil von der einen oder vom anderen ist, sondern alle gemeinsam Erfolg im Einsatz schlussendlich haben.
Kommen wir zu der Bewaffnung von der Schweizer Armee. Wir haben erkannt am China, dass der Krieg Russland-Ukraine dazu geführt hat, dass man sagt, es ist wieder mehr Basiswissen von klassischen Waffen auch notwendig. Das hat Ausfluss in die Ausbildung letztendlich und die Forderungen der Gesamtarmee. Wie sieht die Forderung der Armee an die Politik aus aktuell oder an uns, wo wir dann wirklich müssen gut abstimmen darüber, wie viel Geld dass wir das zur Verfügung stellen wollen? Und wie sieht die Forderung aus gegenüber der Politik, die im Lied ist, im Nationalrat, im Ständerat, im Bundesrat?
Wir haben die Verfassung, eben auch den Verteidigungsauftrag. Der steht jetzt wieder im Fokus aufgrund von dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, aufgrund von der Weltlage. Und wir haben unsere Armee in den letzten 30 Jahren aufgrund von der Friedensdividende, die ja berechtigt war nach dem Fall von der Berliner Mauer, entsprechend fokussiert auf Helfen und Schützen und nur noch mit einem kleinen Teil Verteidigungskompetenz erhalten. Und jetzt müssen wir sie wieder gesamthaft erreichen. Wir haben verschiedenste veraltete Systeme. Wenn man hochrechnet, was wir brauchen, die Armee wieder verteidigungsfähig zu machen, dann heisst das etwa 40 Milliarden in System, Ersatz von Systemen, neue Fähigkeiten und etwa 10 Milliarden Munition, Bevorratung und Ersatzteile. Also gesamthaft etwa 50 Milliarden, dass die Armee wieder in der ganzen Breite und in der ganzen Tiefe mit dem Bestand, den wir heute haben, kann nachgerüstet werden, nicht aufgerüstet, nachgerüstet werden, um wieder verteidigungsfähig zu werden.
Also, aber wenn man die Nachrüstung würde machen und die 50 Milliarden würde man sprechen tatsächlich, dann hat das ja einen mega Impact auf ihre Ausbildung. Oder? Sie haben plötzlich modernere Panzer, sie haben moderne Abwehrsysteme, Lenkwaffen und was auch immer. Und das ist ja gewaltig. Da können wir ja nicht einfach eine WK-Truppe nehmen, die gelernt hat, mit Waffen A umzugehen, weil jetzt ist die Waffe A nicht mehr Waffen A, sondern eine Waffe B. Und hat einen riesengroßen Impact auf die Ausbildung.
Es hat einen Impact auf die Ausbildung, das ist der eine Teil, wenn modernes, zeitgemäßes Material kommt. Auf der anderen Seite bilden wir natürlich heute mit Material aus, das wir haben, aber wir haben zu wenig Material, um die Armee auszurüsten. Also wir haben von 4 Artillerieabteilungen können wir eine ausrüsten, zum Trainieren.
Also ihr habt nicht das Falsche, sondern zu wenig?
Also wir haben einerseits zu wenig und zum Teil veraltet. Wir müssen etwa 24 Systeme am Boden in den nächsten paar Jahren können ersetzen, weil sie auch veraltet sind. Unsere Artillerie beispielsweise ist aus 1960, das ist das letzte Jahrtausend, das ist älter als ich bin. Das muss ersetzt werden. Die schießt noch 17 Kilometer.
Das ist moderne, der 109 ist das,
genau. Oder? Genau. Die moderne Artillerie schießt 50 bis 70 Kilometer.
Was ist denn das? Ist das immer an einem Panzer, der abschießt? Oder was ist denn das?
Also das moderne System ist geschützt, selbstverständlich. Es gibt die Form von einem Artilleriegeschoss auf einem geschützten Lastwagen oder auf einem Radfahrzeug, das geschützt ist. Auch da hat natürlich Technologie Fortschritt gemacht.
Aber es sind nicht mehr irgendwie 6 oder 7 Leute nachher auf einem Panzer, wo einer fährt und einer ist der Kommandant und einer tut das Gageli und hinten reinschieben?
Nein, bei den modernen Geschützen sind nicht mehr 6, sondern nur noch 2 Mann, Frau, noch ein Fahrer und ein Gunner. Und das Geschütz ist vollautomatisch.
Kann gestört werden? Cyber?
Das Geschütz als solches nicht, aber natürlich der Loop. Also der Loop vom Beobachter zur Führungszelle zum Geschütz. Das kann gestört werden und das müssen wir schützen. Für das haben wir Cyber.
Gibt es immer noch so ein Einschiessen? Früher hat es ja ein Einschiessen gegeben. Da war der Führleitoffizier und einer hat vorne schauen müssen. Er hat gesagt, jetzt mit ein bisschen zurück und jetzt mit ein bisschen länger und jetzt mit ein bisschen nach links und nach rechts. Und dann hat man ihn irgendwann getroffen. Ist das heute? Trifft man gerade sofort?
Heute trifft man grundsätzlich mit dem ersten Schuss aufgrund von der einerseits von den Mitteln, die die Beobachtung hat, und auf der anderen Seite von eben Computing, wo alle Wetterdaten und alles entsprechend einberechnet und den ersten Schuss grundsätzlich ins Ziel bringt.
Ja. Gibt es den Schiesskommandanten überhaupt noch? Also der, der wirklich im Gebiet ist und schaut?
Selbstverständlich braucht es eine Beobachtung. Die kann sein am Boden, die kann aber auch aus der Luft sein. Das spielt keine Rolle, welcher Sensor schlussendlich das Ziel sieht. Das kann aus verschiedensten Sphären kommen.
Kann man nicht sagen, die Artillerie ist viel kleiner geworden, als sie ist, weil sie nicht mehr 7 Leute auf einem Panzer braucht, sondern nur noch 2.
Jetzt reden wir von der Zukunft. Heute haben wir noch entsprechend mehr. Das alte Geschütz haben wir 109, das ist das, was wir neu ausbilden. Wir haben noch nichts Neues.
Das ist aber ungerüstet worden, oder nicht?
Nein, wir haben immer noch dem 109. Klar ist die einmal kavestiert worden, Kampfwehr gesteigert worden, aber es ist immer noch das gleiche Rohr, es ist das gleiche Geschütz und die Schiesszeit wird 10 Kilometer statt 50 bis 70.
Ich würde gerne nochmal die Schweizer Armee ein bisschen in internationalen Vergleich hineinbringen. Wir gehen immer davon aus, wir sind so eine Pfupfe-Armee. Oder? Die Deutschen sind riesengroß und die Amerikaner sind riesengroß und wir haben eh sowieso keine Chancen. Also wenn etwas passiert, nach 3 Tagen sind wir eh zu Boden geritten. Also es funktioniert gar nicht. Wir haben vorher die Zahl gehört, 147'000 Leute, die theoretisch der Armee angehören in der Schweiz. Und die Deutschen, die etwa 180 oder 190'000 Berufssoldaten haben. Das ist ein statistisches Element, das mir bis zur Vorbereitung von dem Interview eigentlich nicht bewusst war. Schauen wir mal im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt, oder? Wie viel das man ausgibt, dann ist interessant, dass die Chinesen die grösste Armee der Welt haben, aber relativ wenig ausgeben im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Die Amerikaner geben sehr viel aus im Verhältnis zu ihrem Bruttoinlandprodukt, aber haben die kleinere Armee als die Chinesen selber. Sind die statistischen Werte etwas, das man anschaut in der Armee und sagt, das hat einen Impact auf die Ausbildung? Ich sehe jetzt, die Chinesen können mehr von ausgeben im Bruttoinlandproduktverhältnis zur Bevölkerung und Armee. Das bedeutet, die Gefahrenlage wird grösser, also müssen wir uns irgendwie auf Cyber aus dem Osten mit dem rechnen.
Das läuft schon, Cyber aus dem Osten. oder woher auch immer. Ja, selbstverständlich beurteilt man immer wieder die Lage. Das gehört auch zu unserem Business. Man muss aber immer wieder aufpassen mit Statistiken, was wird verglichen. Was wird verglichen? In Europa haben nach dem Fall der Berliner Mauer sehr viele Armeen auf Berufsarmeen gewechselt, haben die Militärdienstpflicht aufgegeben. Jetzt bereits die ersten Länder kehren wieder. Also Schweden will, oder ist dran, Militärdienstpflicht wieder einzuführen. Die Deutschen sind sich auch am Überlegen. Es sind schlussendlich auch politische Entscheide, weil sie merken, man braucht für die Landesverteidigung und nicht auf die Bündnisverteidigung am Hindukusch, sondern wieder die Landesverteidigung, auch mehr Manpower. Also ist die Militärdienstpflicht wieder ein Thema. Und auf der anderen Seite, wie ich gesagt habe, muss man wirklich sehr sorgfältig analysieren, was ist in diesen Statistiken mit verpackt. Also sind Lohnkosten dabei, sind Ausrüstungskosten dabei, was ist ein Franken oder eine Landeswährung Einzelstück wert, was kommt man für das vor Ort über. Das ist ganz, ganz schwierig zu vergleichen. Es gibt gewisse Anhaltspunkte, ja, die Amerikaner investieren weitaus am meisten, aber nachher wird es schwierig zu vergleichen, was ist effektiv enthalten.
Kann man also sagen, eigentlich ist der Zusammenhang zwischen Bruttoinlandprodukt und Ausgaben für die Armee, das kann man eigentlich weglassen, das ist uninteressant.
Nein, es gibt einen gewissen Anhaltspunkt. Die NATO verlangt ja 2%. Und wenn wir jetzt in Europa schauen, sind es unterdessen 23 Länder, die 2% oder mehr vom Bruttoinlandprodukt für die Armee investieren. Wir sind immer noch bei 0,7% im Moment und diskutieren über 1%. Also das gibt schon gewisse Anhaltspunkte. Man muss aber klar sehen, was ist denn alles in diesen Kosten enthalten. Da muss man dann nochmal differenzieren.
Was ist eigentlich Ihre Forderung jetzt an die Politik?
Ich verlange von der Politik, dass wir eine Ausrüstung haben, dass wenn unsere jungen Schweizer und Schweizerinnen in Einsatz müssen, das können Erfolg haben. Nur das ist fair.
Und sind wir heute nicht befähigt, wirklich können zu kämpfen?
Also wenn man von 4 Artillerieabteilungen eine ausrüsten kann, von 6 Panzerbataillon 2 und von 17 Infanteriebataillon 6, dann ist, glaube ich, alles gesagt.
Das heisst, dass im Prinzip ein grosser Teil wird daheim bleiben. Trotzdem, es herrscht Krieg. Man tut sagen, jetzt müssen die Panzer alle einen Fahrer haben, dann bleiben 2/3 daheim, weil sie gar keine Panzer haben.
Daheim bleiben ist keine Option, sondern man tritt dann mit dem an, was man hat. Und das ist unsere Verantwortung. Und wie ich gesagt habe, fair ist es, wenn die Ausrüstung für die Bürger und Bürgerinnen vorhanden ist, das könnte Erfolg haben. Und das braucht jetzt eben die Nachrüstung.
Es ist eigentlich sinnvoller, anstatt einen Panzer zu kaufen, eine Brücke zu bauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also eine Brücke ist sehr verbindend. Das tut vielleicht 2 Dorfteile miteinander verbinden. Und durch das brauche ich vielleicht weniger Personal beim Strassenputzen. Weil die können einfach überfahren und sind sehr schnell am anderen Dorfteil. Also das ist eine produktive Infrastruktur, die man den Bürgern zur Verfügung stellt. Ein Panzer ist ja nichts Positives. Er führt Krieg, er veraltet und er ist eigentlich etwas Erschreckendes. Wie kann ich den Bürger erklären, dass eigentlich trotzdem muss in Infrastruktur investiert werden, die mir direkt nichts bringt, also die nicht wie eine Brücke verbindet ist?
Also wir bauen immer wieder Brücken. Die letzte haben wir im Matschatal gebaut, wo wir auch 2 Dorfteile haben können verbinden können, indem wir die schnellsten sind und das Material hatten, um den Beitrag können zu leisten im Nachgang zu dieser verheerenden Naturkatastrophe. In einer idealen Welt, wo alle Menschen friedlich zusammenleben, braucht es keine Armee. Aber wenn wir in der Geschichte zurückschauen, dann ist der Normalzustand Krieg und der Ausnahmezustand ist Frieden. Das ist irgendwo so aus der Geschichte heraus ableitbar. Und ich sage mir, wenn wir verhindern können, dass es zum Krieg kommt, weil wir eine gewisse Stärke haben und unsere Wehrwillen auch demonstrieren, dann leisten wir ganz, ganz viel zu Wohlergehen von diesem Land, weil dann können wir alle die Schäden und alles das Leid, womit Krieg verbunden ist, entsprechend verhindern. Also braucht es eine Armee, die eine gewisse Stärke hat und die Nation den Wehrwillen auch manifestiert, um zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt.
Ist es ein bisschen ähnlich wie, ich muss heizen im Winter, damit ich nicht friere?
Ja.
Und wenn ich keine Energie habe, die ich damit heizen kann, dann muss ich halt frieren.
Dann friert man halt und leidet dann, ja. Es braucht eine gewisse Investition, um zu verhindern, dass das Ungemach über ein Land herzieht, ja.
Was ist Ihr Schlusswort beim Gespräch, das wir miteinander führen dürfen, im Sinn von Aufforderung an junge Leute mit Freude in die Ausbildung einzusteigen?
Man kann ganz einen wertvollen Beitrag, einen Solidaritätsbeitrag für die Nation leisten, indem man persönliche Zeit, und das ist das Wertvollste, persönliche Zeit hergibt für die Sicherheit von dem Land. Das ist das eine. Auf der anderen Seite lernt man aber auch etwas. Man lernt ganz andere Kulturen, ganz andere Sprachen, ganz andere Herkünfte von dem Land, in dem Land entsprechend kennen. Man lernt aber auch die Schweiz kennen. Ich bin an Orte angekommen im Militärdienst, wo ich zivil nie angegangen wäre und habe die Schönheit von dem Land auch dank und durchs Militär dürfen kennenlernen. Und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor vermutlich für junge Menschen die beste praktische Führungsausbildung. Man bildet nicht nur Management und Leadership, sondern eben auch Command. Wenn der Auftrag im Fokus muss stehen, aus. Und das kann man, die drei Elemente, entsprechend auch im Zivilen anwenden.
Ich hatte jetzt auch noch eine letzte Frage. Wie gross sind eigentlich die Zimmer in der Rekrutenschule? Also ich bin mit 15 oder 20 zusammen im Zimmer gesehen. Wie ist das heute?
Also das Normzimmer ist zwischen 10 und 12, aber wir haben unterdessen auch Kasernen, die 6er Zimmer haben. Wir haben aber auch unterdessen Teile von Kasernen, die 2er oder 3er Zimmer haben. Wir versuchen möglichst flexibel zu sein, dass wir eben auch im Bereich von den Geschlechtern möglichst flexibel die Kasernen einteilen können und allem gerecht werden.
Ist das ein Problem, dass die Leute sagen, ich will eigentlich nicht in die Armee. Die Armee wäre mir eigentlich sympathisch, aber ich will einfach nicht die Nacht mit 10 oder 20 anderen verbringen.
Wir stellen fest, dass das die Jugendlichen nicht mehr so gewöhnt sind. Einerseits von daheim her, sehr viele haben Einzelzimmer oder sind sogar Einzelkind. Und dann auch stellen wir fest, dass die Lager in den Schulen abnehmen, wo wir eine Woche lang oder zwei Wochen lang irgendwo halt mit vielen auf engem Raum zusammenlebt. Und ich behaupte auch, Covid hat auch eine gewisse Rolle gespielt, dass wir jetzt eine Generation in den Schulen haben, wo die Nähe von vielen Menschen permanent vom Morgen bis zum Abend spät und auch noch zur Nacht zuerst muss wieder lernen, mit dem umzugehen.
Vielen
Aber
Dank.
Sie macht es hervorragend.
Vielen Dank für das Gespräch, Hans-Peter Walser. Vielen Dank, dass Sie uns die Ausbildung von der Armee ein bisschen näher gebracht haben und auch die Situation von der Armee, wo wir dahinter stecken. Und vermutlich auch die eine oder andere Forderung an die Politik und an uns Bürger. Ich wünsche Ihnen viel Glück in der Ausbildung. Ich wünsche auch der Armee viel Glück. Und eigentlich bin ich auch einer von denen, der immer wieder sagt, ja, braucht es jetzt die Armee? Aber ich bin immer froh, wenn ich solche Gespräche hatte. Dann gehe ich eigentlich mit einem besseren Verständnis für die Armee daraus raus. Herzlichen Dank.
Besten Dank.
Aktiv Radio Interview.